body.
Zum Nachhören.
Ulrich Nüthen liest Anna Karenina von Lev Tolstoi ungekürzt in 81 Folgen, heute den 56. Teil. Mit der Figur des Konstantin Levin hat sich Tolstoi in seinem Roman ein alter Ego erschaffen. Darauf deutet schon der Name hin. Levin heißt auf Russisch so viel wie zu Lev gehörig. Ähnlichkeiten zwischen dem Autor und seinem Protagonisten gibt es nicht nur in den Gedanken über politische und wirtschaftliche Reformen in Russland. Tolstoi soll auch, so schreibt es der Literaturwissenschaftler Gareth Jones, die Beziehung zu seiner Frau, speziell die Art des Heiratsantrages, in der Schilderung der Liebe zwischen Levin und Kitty literarisch verarbeitet haben. Als Tolstoi 34 Jahre alt war, lernte er die 18-jährige Sophia Beers kennen. 1862 heirateten sie. Das Paar hatte 13 Kinder. Nun ist Levins Frau Kitty schwanger mit ihrem ersten Kind. Die Frauen der Fürstenfamilie Tscherbatzky sind auf das Landgut Levins gefahren, um Kitty während ihrer Schwangerschaft zu unterstützen. Auch Kittys Freundin Warenka ist gekommen, die sie während ihres Kuraufenthaltes in Bad Soden kennengelernt hatte. Und zu Kittys Freude bahnt sich zwischen Warenka und Lewins Bruder, Sergei Kosnischew, eine Romanze an. Für Lewins Haushälterin Agavia Michailowna ist der Besuch der Frauen dagegen sehr unangenehm. Denn insbesondere Kittys Mutter, die Fürstin Schtscherbazkaja, kann es nicht lassen, sich in den Haushalt einzumischen und mehr oder weniger gute Ratschläge zu geben. Hören Sie nun wieder Ulrich Nöten.
»Ich erstehe beim Ausverkauf die Kleider für die Dienstmädchen immer selbst«, sagte die Fürstin in Fortsetzung eines begonnenen Gesprächs. »Sollte man jetzt nicht den Schaum abnehmen, meine Liebe?« fügte sie hinzu, an Agafja Michailowna gewandt. Und sie wehrte Kitty ab, »es ist nicht nötig, dass du das machst. Und heiß ist es auch.« »Ich mache das«, sagte Dolly, stand auf und fuhr vorsichtig mit dem Löffel über den aufgeschäumten Zucker. Um das, was hängen blieb, vom Löffel zu lösen, klopfte sie inzwischendurch an einem Teller ab, der schon bedeckt war mit verschiedenfarbigem, gelblich-rosarotem Schaum, unter dem blutroter Sirup hervorrann. »Wie sie das schlecken werden beim Tee«, dachte sie von ihren Kindern, und erinnerte sich, wie sie als Kind sich gewundert hatte, dass die Großen das Allerbeste nicht aßen, den Schaum. »Stiva sagt, Geld zu geben sei viel besser«, setzte Dolly derweil das interessante Gespräch fort, wie man die Bediensteten am besten beschenke. »Aber Geld, wie kann man nur«, sagten Fürstin und Kitty wie aus einem Mund. »Sie schätzen das doch.« »Also, ich habe letztes Jahr beispielsweise unsere Matryona Semjonowna, nicht Popelin, aber so etwas Ähnliches gekauft«, sagte die Fürstin. »Ich weiß noch, sie trug es an ihrem Namenstag. Ein überaus nettes Muster, ganz einfach und edel. Ich würde mir selbst gerne was draus machen, wenn sie es nicht schon hätte. Ähnlich wie das von Warenka. So nett und billig.« »Jetzt ist es, glaube ich, fertig«, sagte Dolly und ließ den Sirup vom Löffel tropfen. »Wenn es sich kringelt beim Tropfen, dann ist es fertig. Lassen Sie es noch ein bisschen kochen, Agafja Michailowna.« »Diese Fliegen«, sagte Agafja Michailowna ärgerlich, »das ändert sich jetzt nicht mehr«, fügte sie hinzu. »Ach, wie nett er ist. Nicht verjagen«, sagte Kitty auf einmal, einen Spatzen im Blick, der sich aufs Geländer gesetzt hatte, das Zäpfchen einer Himbeere umkehrte und abpickte. »Ja, aber du solltest weiter weg vom Kohlenbecken«, sagte ihre Mutter. »Apropos de Warenka«, sagte Kitty auf Französisch, wie sie auch die ganze Zeit sprachen, damit Agafja Michailowna sie nicht verstand. »Sie wissen, Maman, dass ich heute irgendwie die Entscheidung erwarte. Sie verstehen welche. Wie wäre das schön?« »So eine meisterhafte Heiratsvermittlerin«, meinte Dolly. »Wie vorsichtig und geschickt sie die beiden zusammenführt. Doch, Mama, sagen Sie, was glauben Sie?« »Was soll ich schon glauben? Er«, gemeint war Sergei Iwanowitsch, »konnte schon immer eine der besten Partien in Russland machen. Jetzt ist er nicht mehr so jung, aber trotzdem. Ich weiß, dass ihn auch jetzt noch viele nehmen würden. Sie ist sehr gutherzig, aber er könnte... Nun begreifen Sie doch, Mama, warum für ihn wie für Sie gar nichts Besseres vorstellbar wäre. Erstens ist sie eine Pracht«, sagte Kitty und bog einen Finger um. »Sie gefällt ihm sehr, das stimmt«, bestätigte Dolly. »Dann zweitens... Er hat eine solche Position in der Gesellschaft, dass er eine Frau mit Vermögen oder mit Position in der Gesellschaft überhaupt nicht braucht. Er braucht nur eins. Eine gute, liebe Frau. Eine ruhige.« »Ja, ruhig kann man sein mit ihr«, bestätigte Dolly. »Drittens, dass sie ihn liebt. Auch das ist gegeben. Also es wäre so schön. Ich warte darauf, dass sie aus dem Wald kommen und alles ist entschieden. Ich würde es gleich an den Augen sehen. Ich wäre so froh. Was glaubst du, Dolly?« »Aber reg dich nicht auf. Aufregen darfst du dich überhaupt nicht«, sagte die Mutter. »Aber ich rege mich ja gar nicht auf, Mama. Mir scheint, heute wird er ihr einen Heiratsantrag machen.« »Ach, das ist so seltsam, wie und wann ein Mann einen Heiratsantrag macht. Es gibt da eine Barriere, und plötzlich wird sie durchbrochen«, sagte Dolly mit nachdenklichem Lächeln, in Erinnerung an ihre Vergangenheit mit Stepan Arkadjewitsch. »Mama, wie hat Papa Ihnen den Antrag gemacht?«, fragte Kitty auf einmal. »Das war überhaupt nichts Außergewöhnliches, alles ganz schlicht«, antwortete die Fürstin, doch ihr Gesicht strahlte auf bei dieser Erinnerung. »Ja, aber wie? Sie haben ihn jedenfalls geliebt, bevor Sie sich aussprechen durften.« Für Kitty hatte es einen besonderen Reiz, dass sie mit der Mutter jetzt von gleich zu gleich reden konnte über diese wichtigsten Dinge im Leben einer Frau. »Selbstverständlich habe ich das. Er besuchte uns auf dem Gut. Aber wie kam es zu der Entscheidung?« »Nun, Mama?« »Du glaubst wohl, ihr hättet etwas Neues erfunden. Immer dasselbe. Es entscheidet sich durch Blicke, durch Lächeln. Wie schön Sie das gesagt haben, Mama. Richtig, durch Blicke, durch Lächeln, bestätigte Dolly. Aber mit was für Worten hat er es gesagt? Mit was für welchen hat Kostja es dir gesagt? Er hat es mit Kreide geschrieben. Es war erstaunlich. Wie lange scheint mir das her zu sein, sagte sie. Und die drei Frauen hingen ihren Gedanken über ein und dasselbe nach. Kitty brach als erste das Schweigen. Ihr war der ganze letzte Winter vor ihrer Heirat eingefallen, wie sie berückt war von Wronski. Eines nur, Warenkas frühere Passion. Durch eine natürliche Gedankenverbindung kam mir das in den Sinn. Ich hätte es Sergei Iwanowitsch gerne irgendwie gesagt, ihn vorbereitet. Sie sind nämlich, alle Männer, fügte sie hinzu, furchtbar eifersüchtig auf unsere Vergangenheit. Nicht alle, sagte Dolly. Du urteilst nach deinem Mann. Ihn quält bis heute die Erinnerung an Wronski, ja? Stimmt doch. Stimmt, gab Kitty zu, ein nachdenkliches Lächeln in den Augen. Bloß weiß ich nicht, schaltete sich die Fürstin ein, ihrer mütterlichen Aufsichtspflicht über die Tochter wegen, was ihn an deiner Vergangenheit beunruhigen könnte. Dass Wronski dir den Hof gemacht hat? Das kommt bei jedem jungen Mädchen vor. Nun, nicht darüber sprechen wir, sagte Kitty errötend. Und erlaube mal, fuhr die Mutter fort, außerdem hast du selbst mir nicht erlauben wollen, dass ich mit Wronski rede, weißt du noch? Ach, Mama, sagte Kitty mit leidender Miene. Heutzutage seid ihr ja nicht zu bändigen. Deine Beziehungen konnten gar nicht weitergehen, als ich gehört. Ich selbst hätte ihn zur Rede gestellt. Im Übrigen, mein Herz, tut es dir nicht gut, dich aufzuregen. Bitte denk daran und beruhige dich. Ich bin vollkommen ruhig, Maman. Wie glücklich es sich damals für Kitty gefügt hat, dass Anna angereist kam, sagte Dolly. Und wie unglücklich für Anna. Genau umgekehrt, fügte sie hinzu, verblüfft über ihren Gedanken. Damals war Anna so glücklich und Kitty hielt sich für unglücklich. Völlig umgekehrt. Ich denke oft an sie. Als gäbe es an nichts Besseres zu denken, eine abscheuliche, widerwärtige Frau ohne Herz, sagte die Mutter, die nicht vergessen konnte, dass Kitty nicht Wronski, sondern Levin geheiratet hatte. »Muss das sein, darüber zu reden?« sagte Kitty verdrossen. »Ich denke nicht daran und will nicht daran denken.« »Und will nicht daran denken«, wiederholte sie, dabei lauschte sie den vertrauten Schritten ihres Mannes auf der Terrassentreppe. »Woran willst du nicht denken?« fragte Levin, als er die Terrasse betrat. Aber niemand antwortete ihm, und er stellte die Frage nicht noch einmal. Missmutig ließ er den Blick über alle schweifen und begriff, dass sie von etwas gesprochen hatten, worüber sie in seinem Beisein nicht sprechen würden. »Ich bedauere, dass ich in euer weibliches Reich einbreche«, sagte er. Einen Moment hatte er den Eindruck, Agafja Michailownas Gefühle zu teilen, ihren Missmut darüber, dass Himbeeren ohne Wasser eingekocht wurden, und überhaupt über den fremden Scherbatskischen Einfluss. Er lächelte jedoch und trat zu Kitty. »Nun, wie steht's?« fragte er sie, denselben Ausdruck in den Augen, mit dem sie jetzt alle ansahen. »Alles gut? Wunderbar?« sagte Kitty lächelnd. »Und bei dir?« »In die Neuen passt dreimal so viel wie in Leiterwagen.« »Also holen wir die Kinder ab. Ich habe anspannen lassen.« »Wie, du willst Kitty im Kremserwagen mitnehmen?« fragte die Mutter vorwurfsvoll. »Wir fahren doch im Schritt, Fürstin.« Levin nannte die Fürstin niemals Maman, wie Schwiegersöhne das tun, und das war der Fürstin unangenehm. Zwar liebte und achtete Levin die Fürstin sehr, doch er konnte sie nicht so nennen. Das hätte seine Gefühle für seine verstorbene Mutter entweiht. »Fahren Sie mit uns, Maman«, sagte Kitty. »Ich will das gar nicht sehen, diese Unvernunft.« »Ach, dann gehe ich zu Fuß. Für mich ist das gesund.« Kitty stand auf, trat zu ihrem Mann und nahm ihn bei der Hand. »Gesund, aber alles in Maßen«, meinte die Fürstin. »Na, Agafja Michailowna, ist das Varenje fertig?« Levin lächelte Agafja Michailowna zu, wollte sie aufheitern. »Geht es gut auf die neue Art?« »Muss wohl gut sein. Nach unserer Art wäre es verkocht.« »So ist es besser, Agafja Michailowna, es kippt nicht um.« »Ist doch unser Eis schon alles geschmolzen, wo sollen wir das Varenje aufheben?« sagte Kitty. Sie hatte die Absicht ihres Mannes gleich erkannt und wandte sich aus demselben Gefühl heraus an die Alte. »Dafür ist ihr Eingesalzenes von einer Art, dass Mama sagt, sie hätte so etwas noch nie gegessen. fügte sie lächelnd hinzu und zupfte der Alten das Kopftuch zurecht. Agafja Michailowna sah Kitty ärgerlich an. »Ihr braucht mich nicht zu trösten, Gnädige. Ich schau mir bloß euch und ihn zusammen an, und schon bin ich vergnügt.« Das unhöfliche »ihn« statt »den Herrn« rührte Kitty. »Fahren Sie doch mit uns in die Pilze. Sie könnten uns Stellen zeigen.« Agafja Michailowna wiegte lächelnd den Kopf, als wollte sie sagen, »wäre euch ja zu gern böse, aber unmöglich.« »Folgen Sie bitte meinem Rat«, sagte die alte Fürstin, »legen Sie ein Papierchen obendrauf und befeuchten Sie es mit Rum. Dann wird es auch ohne Eis niemals schimmelig.« 3. Kitty war besonders über die Gelegenheit froh, mit ihrem Mann unter vier Augen zu sein, denn sie hatte bemerkt, dass ein bekümmerter Schatten über sein alles so lebhaft widerspiegelndes Gesicht gehuscht war in dem Moment, als er die Terrasse betreten und gefragt hatte, worüber sie redeten, und niemand ihm antwortete. Als sie zu Fuß den anderen vorausgingen und außer Sichtweite des Hauses auf den festgewalzten, staubigen und mit Roggenähren und Körnern übersäten Weg hinaustraten, stützte sie sich fester auf seinen Arm und drückte ihn an sich. Levin hatte den kurzen, unangenehmen Eindruck schon vergessen. Und mit ihr allein genoss er nun, da der Gedanke an ihre Schwangerschaft ihn keinen Moment verließ, das für ihn noch neue und freudige, von Sinnlichkeit völlig freie Empfinden der Nähe zur geliebten Frau. Zu sagen gab es nichts, aber er wollte den Klang ihrer Stimme hören, die sich, ebenso wie ihr Blick, in der Schwangerschaft verändert hatte. In Stimme wie Blick lagen nun Weichheit und Ernsthaftigkeit, ähnlich wie bei Menschen, die unablässig auf ein geliebtes Werk konzentriert sind. »Du wirst nicht müde? Stütz dich fester«, sagte er. »Nein, ich bin so froh über die Gelegenheit, mit dir allein zu sein. Und ich gestehe, sowohl mir auch ist mit ihnen, um unsere Winterabende zu zweit ist es mir leid. Das war gut, und das jetzt ist noch besser. Beides ist besser«, sagte er und drückte ihre Hand. »Weißt du, wovon wir gesprochen haben, als du kamst? Von Varenje?« »Ja, auch von Varenje, dann aber darüber, wie Heiratsanträge gemacht werden.« »Aha.« Levin horchte eher auf den Klang ihrer Stimme als auf das, was sie sagte, denn er achtete die ganze Zeit auf den Weg, der jetzt durch den Wald führte, und wich den Stellen aus, wo sie hätte stolpern können. »Und über Sergei Iwanitsch und Warenka. Hast du es bemerkt?« »Ich wünsche mir das sehr«, fuhr sie fort. »Wie denkst du darüber?« Und sie schaute ihm ins Gesicht. »Ich weiß nicht, was ich denken soll«, antwortete Levin lächelnd. »Sergei ist in der Beziehung für mich sonderbar. Ich habe dir ja erzählt, ja, dass er in das junge Mädchen verliebt war, das dann starb. Das war, als ich noch klein war. Ich kenne es nur aus Erzählungen. Ich erinnere mich noch an ihn. Damals war er unglaublich lieb. Aber seither beobachte ich ihn, wie er sich zu Frauen verhält. Er ist liebenswürdig, einige gefallen ihm, aber man spürt, dass sie für ihn einfach Menschen sind, keine Frauen. Ja, aber jetzt mit Warenka? Mir scheint, da ist etwas. Vielleicht ist da etwas. Aber man muss ihn kennen, er ist ein besonderer, erstaunlicher Mensch, der ganz im geistigen Leben aufgeht. Er ist ein viel zu reiner Mensch mit einem erhabenen Gemüt. Wie könnte ihn das denn erniedrigen? Nein, aber er ist so daran gewöhnt, ganz im geistigen Leben aufzugehen, dass er sich nicht mit der Wirklichkeit abfinden kann. Und Warenka ist immerhin Wirklichkeit. Levin war es nun schon gewohnt, seine Gedanken unbesorgt auszusprechen, ohne sich die Mühe zu machen, sie in genaue Worte zu kleiden. Er wusste, dass in solchen Liebesmomenten wie jetzt seine Frau aus Andeutungen verstehen würde, was er sagen wollte, und sie verstand ihn auch. Ja, aber sie hat nicht so viel Wirklichkeit in sich wie ich. Ich verstehe, dass er mich niemals liebgewonnen hätte. Sie lebt ganz im Geistigen. Nicht doch. Er liebt dich sehr. Und mir ist das immer so angenehm, dass meine Angehörigen dich lieben. Ja, er ist gütig zu mir, aber es ist nicht so wie mit dem verstorbenen Nikolai. Ihr hattet einander richtig liebgewonnen, beendete Levin ihren Satz. Warum es nicht aussprechen? Fügte er hinzu. Ich mache mir manchmal Vorwürfe. Zuletzt vergisst man ihn noch. Ach, was war er doch für ein furchtbarer und prächtiger Mensch. »Ja, wovon sprachen wir?« sagte Levin nach kurzem Schweigen. »Du meinst, er könne sich nicht verlieben?« Kitty übersetzte es in ihre Sprache. »Nicht, dass er sich nicht verlieben könnte, sagte Levin lächelnd, aber er hat nicht die Schwäche, die es braucht. Ich habe ihn immer beneidet und sogar jetzt, da ich so glücklich bin, beneide ich ihn trotzdem. Beneidest ihn, weil er sich nicht verlieben kann? Ich beneide ihn, weil er besser ist als ich, sagte Levin lächelnd. Er lebt nicht für sich. Sein ganzes Leben ist der Pflicht untergeordnet. Und deshalb kann er ruhig und zufrieden sein. Und du? Sagte Kitty mit spöttischem, liebevollem Lächeln. Sie hätte den Gedankengang, der sie lächeln ließ, keinesfalls ausdrücken können. Aber ihr letzter Schluss war, dass ihr Mann in der Begeisterung über seinen Bruder und der eigenen Herabsetzung unaufrichtig war. Kitty wusste, dass diese Unaufrichtigkeit von seiner Liebe zum Bruder herrührte, von seinem schlechten Gewissen, weil er zu glücklich war, und vor allem von seinem nie nachlassenden Streben, besser zu sein. Sie liebte das an ihm, und darum lächelte sie. »Und du? Womit bist du unzufrieden?« fragte sie mit demselben Lächeln. Ihr Misstrauen gegen seine Unzufriedenheit mit sich selbst freute ihn, und unwillkürlich forderte er sie heraus, sich über die Gründe für ihr Misstrauen zu äußern. »Ich bin glücklich, aber unzufrieden mit mir selbst«, begann er. »Wie kannst du unzufrieden sein, wenn du glücklich bist?« »Tja, wie soll ich es dir sagen? Von Herzen wünsche ich mir nichts, außer, dass du nicht stolperst, das ist ja unmöglich, so zu springen.« Er unterbrach das Gespräch für diesen Vorwurf, weil sie mit einer zu raschen Bewegung über einen Ast auf dem Pfad geschritten war. »Aber wenn ich über mich urteile und mich mit anderen vergleiche, besonders mit meinem Bruder, fühle ich, dass ich schlecht bin.« »Aber wieso denn?« fuhr Kitty mit demselben Lächeln fort. »Tust du nicht auch etwas für andere? Und deine Vorwerke? Deine Gutswirtschaft, dein Buch. Nein, ich fühle es, besonders jetzt. Du bist schuld«, sagte er und drückte ihren Arm, »dass es nicht das Rechte ist. Ich mache alles so nebenbei. Wenn ich das alles so lieb gewinnen könnte, wie ich dich liebe. Aber in letzter Zeit mache ich alles wie eine Hausaufgabe.« »Und was sagst du dann zu Papa?« fragte Kitty. »Ist auch er schlecht, weil er nichts für das Gemeinwohl getan hat?« »Er? Nein. Aber man müsste über dieselbe Schlichtheit, Klarheit und Güte wie dein Vater verfügen. Und habe ich dir etwa? Ich tue nichts und quäle mich. Das hast alles du angerichtet. Als es dich noch nicht gab und das noch nicht gab, sagte er mit einem Blick auf ihren Bauch, den sie verstand, habe ich meine ganze Energie in die Arbeit gesteckt. Jetzt kann ich das nicht. Darum schlägt mir das Gewissen. Ich mache alles wie eine Hausaufgabe. Ich tue so, als ob. »Und würdest du jetzt gerne mit Sergei Iwanitsch tauschen?« fragte Kitty. »Würdest du gerne etwas für das Gemeinwohl tun und diese Hausaufgabe liebgewinnen wie er und weiter nichts?« »Natürlich nicht«, erwiderte Levin. »Im Übrigen bin ich so glücklich, dass ich gar nichts begreife.« »Du denkst jedenfalls, er würde ihr heute einen Antrag machen?« fügte er nach kurzem Schweigen hinzu. »Ich denke es und denke es wieder nicht. Nur hätte ich es zu gerne. Warte mal.« Sie bückte sich und pflückte am Wegrand eine Margerite. »Zähl mal ab. Macht er einen, macht er keinen Antrag.« Damit reichte sie ihm die Blume. »Er macht einen, macht keinen«, sagte Levin und riss die schmalen, eingekerbten weißen Blütenblätter ab. »Nein, nein!« Kitty, die aufgeregt seinen Fingern gefolgt war, griff nach seiner Hand, hielt ihn auf. »Du hast zwei abgerissen.« »Nun, dafür zählt dieses kleine nicht«, sagte Levin und riss ein kurzes, nicht ausgewachsenes Blütenblatt ab. »Da holt uns auch der Kremserwagen ein.« »Bist du auch nicht müde, Kitty?« rief die Fürstin. »Kein bisschen. Sonst steig ein, wenn die Pferde friedlich sind, und wir fahren im Schritt.« Aber einzusteigen lohnte sich nicht. Es war nicht mehr weit, und alle gingen zu Fuß. 4. Warenka, mit ihrem weißen Tuch auf den schwarzen Haaren, umringt von Kindern und gutmütig und vergnügt mit ihnen beschäftigt, dazu offenbar erregt über die Möglichkeit der Aussprache mit einem Mann, der ihr gefiel, sah sehr anziehend aus. Sergei Iwanowitsch ging neben ihr und weidete sich immerzu an ihrem Anblick. Dabei fiel ihm alles wieder ein, was sie an Nettem gesagt hatte, alles, was er an Gutem von ihr wusste, und mehr kam ihm zu Bewusstsein, dass das Gefühl, das er für sie empfand, etwas Besonderes war, was er vor langer Zeit und nur einmal empfunden hatte, in erster Jugend. Seine Freude über ihre Nähe wurde immer stärker und steigerte sich derart, dass er, als er ihr einen riesigen, dünnstieligen Birkenpilz mit umgebogenen Rändern, den er gefunden hatte, für ihren Korb reichte, ihr in die Augen schaute. Und als er sah, dass vor Freude und erschrockener Aufregung Röte ihr Gesicht überzog, wurde er selbst verlegen und schenkte ihr schweigend ein Lächeln, das viel zu viel sagte. »Wenn das so ist«, sagte er sich, »muss ich das überdenken und einen Entschluss fassen, darf mich aber nicht wie ein Junge der Neigung des Augenblicks hingeben. Jetzt gehe ich von allen unabhängig Pilze suchen, sonst fallen meine Errungenschaften gar nicht auf«, sagte er und ging vom Waldsaum, wo sie zwischen vereinzelten alten Birken über seidiges, niederes Gras schritten, allein ins Waldesinnere hinein, wo zwischen den weißen Birkenstämmen graue Espenstämme standen und dunkle Haselsträucher. Als Sergei Iwanowitsch 40 Schritte weit weg hinter einen farbenprächtigen Spindelstrauch mit rosarotem Hängeschmuck kam und wusste, dass man ihn nicht mehr sah, blieb er stehen. Ringsum war es vollkommen still. Nur in den Birken, unter denen er stand, summten hoch oben Fliegen, unaufhörlich wie ein Bienenschwarm, und bisweilen klangen die Stimmen der Kinder herüber. Plötzlich ertönte unweit, am Waldrand, Warenkas Altstimme, die nach Grischa rief, und auf Sergei Iwanowitschs Gesicht erschien ein freudiges Lächeln. Als er sich des Lächelns bewusst wurde, wiegte Sergei Iwanowitsch missbilligend den Kopf über seine Verfassung und holte eine Zigarre hervor. Lange konnte er am Birkenstamm kein Streichholz zum Brennen bringen. Die zarte weiße Rindenschicht blieb am Phosphor kleben und die Flamme verlosch. Endlich entzündete sich eines der Streichhölzer und der duftende Zigarrenrauch zog als wallendes, breites Tischtuch vorwärts und über den Strauch nach oben zu den herabhängenden Birkenzweigen. Sergei Iwanowitsch folgte dem Rauchstreifen mit den Augen. Dann ging er gemächlich weiter und überdachte seine Verfassung. »Warum eigentlich nicht?«, dachte er. »Wenn es ein Strohfeuer oder eine bloße Passion wäre, wenn ich nur diese Neigung empfände, diese gegenseitige Neigung, gegenseitig darf ich sie nennen, aber fühlte, dass sie meiner Lebensweise völlig zuwiderliefe, wenn ich fühlte, dass ich dieser Neigung nachgebend meiner Bestimmung und Pflicht untreu würde. Aber so ist es nicht. Das Einzige, was ich dagegen anführen kann, ist, dass ich beim Verlust Maries mir gesagt hatte, ich bliebe ihrem Andenken treu. Einzig das könnte ich gegen mein Gefühl anführen. Das ist wichtig«, sagte sich Sergei Iwanowitsch, spürte aber zugleich, dass diese Überlegung für ihn persönlich keine Bedeutung haben konnte, höchstens in den Augen anderer seiner romantischen Rolle Abbruch tun würde. Aber sonst? Ich könnte noch so viel suchen und würde nichts finden, was ich gegen mein Gefühl anführen könnte. Wenn ich einzig nach Vernunftgründen auswählte, ich könnte nichts Besseres finden. So viele Frauen und junge Mädchen, die er kannte, er sich auch durch den Sinn gehen ließ, ihm fiel keine ein, die in solchem Maße alles vereinte, wirklich alle Eigenschaften, die er bei kühler Überlegung an seiner Frau gerne gesehen hätte. Sie hatte allen Reiz und alle Frische der Jugend, war aber kein Kind mehr. Und wenn sie ihn liebte, so liebte sie bewusst, wie eine Frau lieben sollte. Das zum einen. Zum anderen war sie nicht nur weit entfernt von der Haute-Volée, sondern hatte offenbar eine Abneigung gegen die vornehme Welt. Zugleich kannte sie diese Welt und verfügte über alle Umgangsformen einer Frau aus der guten Gesellschaft, ohne die sich Sergei Iwanowitsch eine Lebensgefährtin nicht denken konnte. Drittens war sie gläubig. Nicht wie ein Kind instinktiv gläubig und gut, wie das Kitty zum Beispiel war, vielmehr gründete sich ihr Leben auf Glaubensüberzeugungen. Sogar bis hin zu Kleinigkeiten fand Sergei Iwanowitsch bei ihr alles, was er sich von einer Ehefrau wünschte. Sie war arm und alleinstehend, so dass sie nicht einen Haufen Verwandte und deren Einfluss ins Haus ihres Mannes bringen würde, wie er das bei Kitty sah, sondern wäre in allem ihrem Mann verpflichtet, was er sich für sein künftiges Familienleben ebenfalls immer gewünscht hatte. Und dieses junge Mädchen, das alle diese Eigenschaften in sich vereinte, liebte ihn. Er war nicht eingebildet, aber das konnte er nicht übersehen. Und er liebte sie. Die einzige Überlegung, die dagegen sprach, war sein Alter. Aber er war aus einer langlebigen Familie, er hatte kein einziges graues Haar, nie schätzte ihn jemand auf 40, und er erinnerte sich, dass Warenka gesagt hätte, Nur in Russland hielten sich Menschen mit 50 für Greise. In Frankreich jedoch halte ein 50-Jähriger sich für «dans la force de l'âge» und ein 40-Jähriger für «un jeune homme». Aber was bedeutete schon die Zahl der Jahre, wenn er sich im Herzen so jung fühlte wie vor 20 Jahren? War es denn nicht Jugend, das Gefühl, das er jetzt empfand, als er von der anderen Seite wieder zum Waldrand kam und im hellen Licht der schrägen Sonnenstrahlen Warenkas anmutige Gestalt erblickte, die im gelben Kleid und mit dem Körbchen leichten Schrittes am Stamm einer alten Birke vorbeiging, und als der Anblick von Warenka sich dann verband mit dem frappierend schönen Anblick des unter den schrägen Sonnenstrahlen gelb überfluteten Haferfelds und weit hinterm Feld des gelb betupften alten Waldes, der in blauer Ferne dahinschmolz? Sein Herz zog sich freudig zusammen. Ihn überkam Rührung. Er fühlte, dass er den Entschluss gefasst hatte. Warenka, gerade gebückt, um einen Pilz aufzunehmen, erhob sich geschmeidig und sah sich um. Sergei Iwanowitsch warf die Zigarre weg und ging entschlossenen Schrittes auf sie zu. 5. Varvara Andreevna. Als ich noch sehr jung war, schuf ich mir das Idealbild der Frau, die ich lieben würde und die meine Ehefrau zu nennen für mich ein Glück wäre. Ich habe schon ein langes Leben hinter mir und bin jetzt in Ihnen zum ersten Mal dem begegnet, was ich gesucht habe. Ich liebe Sie und trage Ihnen meine Hand an. Das sagte sich Sergei Iwanowitsch, wie er nur noch 10 Schritte von Warenka entfernt war. Auf Knien verteidigte sie einen Pilz mit den Händen gegen Grischa und rief die kleine Mascha her. »Hierher, hierher, da sind Kleine, viele«, sagte sie mit ihrer netten Bruststimme. Als sie Sergei Iwanowitsch näher kommen sah, erhob sie sich nicht und änderte ihre Haltung nicht, aber alles sprach ihm davon, dass sie sein Nahen spürte und sich freute darüber. Ihr schönes, still lächelndes Gesicht unter dem weißen Tuch wandte sich ihm zu. »Nun haben Sie etwas gefunden?«, fragte sie. »Keinen einzigen«, sagte Sergei Iwanowitsch. »Und Sie?« Sie antwortete ihm nicht, beschäftigt mit den Kindern, die sie umringten. »Noch den neben dem Zweig.« Sie wies die kleine Mascha auf einen kleinen Täubling hin, dessen pralles rosa Hütchen von einem trockenen Grashalm, unter dem er sich emporgeschafft hatte, quer durchschnitten war. Sie stand auf, als Mascha den in zwei Hälften zerbrochenen Täubling hochhielt. »Das erinnert mich an meine Kindheit«, meinte sie, während sie neben Sergei Iwanowitsch von den Kindern wegging.
»These embargo provisions, as they exist today, prevent the sale to a belligerent by an American factory, the sale of any completed implements of war. But they allow the sale of many types of uncompleted implements of war, as well as all kinds of general material and supplies. They furthermore allow such products of industry and agriculture to be taken in American flag ships to belligerent nations. There in itself, under the present law, lies definite danger to our neutrality and our peace. From a purely material point of view, what is the advantage to us in sending all manner of articles across the ocean for final processing? Final processing there, when we could give employment to thousands by doing it here. Incidentally, and again, from the material point of view, by such employment here, we automatically aid in building up our own national defense. And if abnormal profits appear in our midst, even in time of peace, as a result of such an increase of our industries, I feel certain that the subject will be adequately dealt with at the coming regular session of the Congress. Let me set forth the present paradox of the existing legislation in its simplest terms. If prior to 1935 a general war had broken out in Europe, the United States would have sold to and bought from belligerent nations such goods and products of all kinds as the belligerent nations with their existing facilities and geographical situations were able to buy from us or sell to us. This would have been the normal practice under the age-old doctrines of international law. Our prior position accepted the facts of geography, the facts of conditions of land power and sea power and air power alike, as they existed in all parts of the world. If a war had broken out in Europe in 1935, there would have been no difference, for example, between our exports of sheets of aluminum and airplane wings. Today, there is an artificial legal difference. Before 1935, there would have been no difference between the export of cotton and the export of gun cotton. Today, there is. Before 1935, there would have been no difference between the shipment of brass tubing in pipe form and brass tubing in shell form. Today, there is. Before 1935, there would have been no difference between the export of a motor truck and an armored motor truck. Today, there is. Let us be factual. Let us recognize that a belligerent nation often needs wheat and lard and cotton for the survival of its population just as much as it needs anti-aircraft guns and anti-submarine depth charges. Let those who seek to retain the present embargo position be wholly consistent. Let them seek new legislation to cut off cotton and copper and meat and wheat and 1,000 other articles from all of the nations at war. Yes, I seek a greater consistency. A greater consistency through the repeal of the embargo provisions and a return to international law. I seek reenactment of the historic and traditional American policy, which, except for the disastrous interlude of the embargo and non-intercourse laws, more than a century and a quarter ago, has served us well from the very beginning of our constitutional existence. It has been erroneously said that return to that policy might bring us nearer war. I give to you my deep and unalterable conviction, based on years of experience as a worker in the field of international peace, that by the repeal of the embargo, the United States will more probably remain at peace than if the law remains as it stands today. I say this because with the repeal of the embargo, this government clearly and definitely will insist that American citizens and American ships keep away from the immediate perils of the actual zones of conflict. And so, I think that repeal of the embargo and a return to international law are the crux of the issue that faces us. The enactment of the embargo provisions did more than merely reverse our traditional policy. It had the effect of putting land powers on the same footing as naval powers, so far as seaborne commerce was concerned. A land power which threatened war could thus feel assured in advance that any prospective sea power antagonist would be weakened through denial of its ancient right to buy anything anywhere. This, 4 years ago, began to give a definite advantage to one belligerent as against another, not through his own strength or geographical position, but through an affirmative act on the part of the United States. Removal of the embargo is merely reverting to the sounder international practice and pursuing in time of war, as in time of peace, our ordinary trade policies. This will be liked by some and disliked by others, depending on the view they take of the present war. But that is not the issue. The step I recommend is to put this country back on a solid footing of real and traditional neutrality. When and if, I don't like even to mention the word if, I'd rather say when the repeal of the embargo is accomplished, certain other phases of policy reinforcing American safety should be considered. And while nearly all of us are in agreement on their objectives, the only question relates to method. I believe that American merchant vessels should as far as possible be restricted from entering war zones. But war zones may change so swiftly and so frequently in the days to come that it is impossible to fix them permanently by act of Congress. Specific legislation may prevent adjustment to constant and quick change, and it seems therefore more practical to delimit the actual geography of these war zones through action of the State Department and administrative agencies. The objective of restricting American ships from entering such zones may be attained by prohibiting such entry by the Congress, or the result can be substantially achieved by executive proclamation that all such voyages are solely at the risk of the American owners themselves. The second objective is to prevent American citizens from traveling on belligerent vessels, or traveling in danger areas. This can be accomplished also either by legislation, through continuance in force of certain provisions of existing law, or by proclamation making it clear to all Americans that any such travel is at their own risk. The third objective, requiring the foreign buyer to take transfer of title in this country to commodities purchased by belligerents, is also a result that can be attained by legislation or substantially achieved through due notice by proclamation. The fourth objective is the preventing of war credits to belligerents. This can be accomplished by maintaining in force existing provisions of law, or by proclamation making it clear that if credits are granted by American citizens to belligerents, our government will take no steps in the future to relieve them of risk or loss. The result of these last two objectives will be to require all purchases to be made in cash and cargoes to be carried in the purchaser's own ships at the purchaser's own risk. Two other objectives have been amply attained by existing law, namely regulating collection of funds in this country for belligerents and the maintenance of a licensed system covering import and export of arms, ammunition, and implements of war. Under present enactments, such arms cannot be carried to belligerent countries on American vessels. and this provision should not be disturbed. The Congress, of course, should make its own choice of the method by which these safeguards are to be attained. So long as the method chosen will meet the needs of new and changing day-to-day situations and dangers. To those who say that this program would involve a step toward war on our part, I reply that it offers far greater safeguards than we now possess or have ever possessed to protect American lives and property from danger. It is a positive program for giving safety. This means less likelihood of incidents and controversies which tend to draw us into conflict as they unhappily did before the last World War. There lies the road to peace. The position of the executive branch of the government is that the age-old and time-honored doctrine of international law, coupled with these positive safeguards, is better calculated than any other means to keep us out of war. In respect to our own defense, you are aware that I have issued a proclamation setting forth a national emergency in connection with the observance, safeguarding, and enforcement of neutrality and the strengthening of the national defense within the limits of peacetime authorizations. This was done solely to make wholly constitutional and legal certain obviously necessary measures. I have authorized increases in the personnel of the Army, the Navy, the Marine Corps, and the Coast Guard. Increases which will bring all four of them to a total still below peacetime strength as authorized by the Congress. I have authorized the State Department to use for the repatriation of Americans caught in the war zone. The sum of $500,000 already authorized by the Congress. I have authorized the addition of 150 persons to the Department of Justice to be used in the protection of the United States against subversive foreign activities within our border. At this time, I ask for no further authority from the Congress. At this time, I see no need for further executive action under the proclamation of limited national emergency. Therefore, I see no impelling reason for the consideration of other legislation at this extraordinary session of the Congress. It is, of course, possible that in the months to come, unforeseen needs for further legislation may develop, but they are not imperative today. These perilous days demand cooperation between us without a trace of partisanship. Our acts must be guided by one single hard-headed thought: keeping America out of this war. In that spirit, I am asking the leaders of the two major parties in the Senate and the House of Representatives to remain in Washington between the close of this extraordinary session and the beginning of the regular session on January 3rd, 1940. They have assured me that they will do so, and I expect to consult with them at frequent intervals on the course of events in foreign affairs and on the need for future action in this field, whether it be executive or legislative action. And further, in the event of any future danger to the security of the United States, or in the event of need for any new legislation of importance, I will immediately reconvene the Congress in another extraordinary session. I should like to be able to offer the hope that the shadow over the world might swiftly pass. I cannot. The facts compel my stating with candor that darker periods may lie ahead. The disaster is not of our making. No act of ours engendered the forces which assault the foundations of civilization. And yet, we find ourselves affected to the core. Our currents of commerce are changing. Our minds are filled with new problems. Our position in world affairs has already been altered. In such circumstances, our policy must be to appreciate in the deepest sense the true American interest. Rightly considered, this interest is not selfish. Destiny first made us, with our sister nations on this hemisphere, joint heirs of European culture. Fate seems now to compel us to assume the task of helping to maintain in the Western world a citadel wherein that civilization may be kept alive. The peace, the integrity, and the safety of the Americas, these must be kept firm and serene. In a period when it is sometimes said that free discussion is no longer compatible with national safety, may you, by your deeds, show the world that we of the United States are one people, of one mind, one spirit, one clear resolution, walking before God in the light of the living.
You have heard a transcription of an
la vie en